Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit.
Ich habe einen tollen Gast heute zugeschaltet aus Heidelberg und zwar auch wieder mit so einer App. Das heißt, der Klang ist vielleicht nicht ganz so, wie es sein sollte, aber ich habe eben, wir haben schon ein bisschen gesprochen, klingt eigentlich super. Und das ist die Schriftstellerin, Theaterautorin und Kolumnistin Jagoda Marinic. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Doch, klingt wunderbar. Klingt ganz toll. Wie geht's Ihnen?
Ja, werde ich akzeptiert so. es geht mir gut. Also ich versuche, dass es mir gut geht, den Umständen entsprechend, ja.
Als Schriftstellerin sind Sie ja Homeoffice gewöhnt, stelle ich mir so vor. Können Sie produktiv sein im Moment?
Nicht produktiv auf die Art und Weise, wie ich es kannte. Also man kann nicht sich hinsetzen und jetzt sonderlich kreativ in irgendwelche Stoffe steigen, habe ich das Gefühl. Dazu bin ich doch zu unruhig irgendwo. Aber man kann aus diesem Gefühl doch viel anderes entstehen lassen, wenn man genug schläft.
Jagoda Marinic, sie ist hier zu Gast. Wir steigen gleich ein. Ich habe gestern hier an dieser Stelle schon ein bisschen, glaube ich, erzählt, wie es mir gerade geht in diesen Wochen ja eigentlich schon und dass ich manchmal das Gefühl habe, mein Gehirn hätte so einen Film über mich gelegt, der verhindert, dass ich in Panik verfalle, ausflippe oder irgendwas. Es ist manchmal so, als wenn ich das Leben durch einen Nebel wahrnehme. Im Moment ist es nicht so, weil es ist jetzt gerade Sendung, Rotlicht, da bin ich irgendwie da. Mein Gast heute ist die Schriftstellerin Jagoda Marinic. Wie ist das bei Ihnen? Wie fühlt es sich für Sie an? Haben Sie auch das Gefühl von Panik manchmal?
Also ich glaube, ich habe schon Phasen. Also ich habe eher schon bemerkt, dass ich da verschiedene Phasen durchlaufen habe. Als das Ganze auftrat, ich war tatsächlich beim ersten Mal in Barcelona und fand das da schon so. Da hatten die überall schon die Desinfektionsmittel ausgekauft. Es flogen noch so per SMS witzige Bilder rein. So die ganze Welt kümmert sich um Corona, aber in Spanien isst und trinkt man gut und keinen kümmert's. Und da war noch so eine Leichtigkeit. Und ich, als ich zurückging, merkte ich aber schon so, die ganzen Straßen waren leer, irgendwas bahnte sich an. Dann kam ich in Deutschland an. Hier hatte ich das Gefühl, wir waren noch nicht so weit, aber ich war schon anders alarmiert und hatte meine Panikphase sozusagen ein bisschen vorzeitiger, als sie vielleicht hier ankam. Und da ging es mir so wie Ihnen, dass ich dachte, sag mal, was ist das? Wo stecke ich hier drin? Und wo stecken wir alle hier drin? Kommt man hier wieder raus und nimmt uns das Leben weg? Und ich konnte auch schlecht schlafen, habe dann alles recherchiert, würde schon sagen, ein solider Panikmodus. Und habe dann aber jetzt versucht zu verstehen, was da passiert, höre mir viele Podcasts an, lese viele Artikel, versuche mich irgendwie zurechtzufinden, zu beruhigen, zu gucken, wie viel Normalität ist möglich, wie viel eben nicht und wie wir jetzt uns hier gemeinsam durchsteuern. Denn dass wir diese Pandemie durchleben werden müssen als Weltgemeinschaft, ist ja gesichert sozusagen.
Weltgemeinschaft, sagen Sie, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass die Welt uns gar nicht mehr interessiert. Also dass es tatsächlich an den Bundesgrenzen, dann aber auch teilweise schon in den Landesgrenzen aufhört. Man guckt auch gar nicht mehr, wie geht es den anderen. Es geht eigentlich nur darum, wie geht es mir? Vielleicht meinen Angehörigen oder so. Ist das vielleicht ja auch Ausdruck dieser Panik, dass die Empathie dann irgendwann ein bisschen verschwindet? Sie sagen ja auch, wir müssen da irgendwie mal rausfinden aus diesem Modus. Aber wie?
Mir geht es da anders als Ihnen, weil ich fand schon sehr früh, kam ja auch, ich bin ja gerne auf Twitter und da kamen dann sehr früh auch diese Vorschläge, hängt euren Nachbarn, die nicht einkaufen dürfen, einen Zettel hin. Also diese Nachbarschaftskampagnen, dann gab es gegenseitig unglaublich viel Aufklärung. Manche sagen, die Leute seien jetzt Blockwarte. Auf einer anderen Seite sage ich, nee, die Leute sitzen gemeinsam da und gucken, wie schützt man die Schwächsten dieser Gesellschaft, die eben nicht nur die Ältesten sind, sondern auch junge Menschen mit schwächeren Immunsystemen oder überhaupt junge Menschen oder überhaupt Menschen. Wir müssen ja gar nicht immer ein Adjektiv davor setzen. Also ich erlebe umgekehrt eine, ist was, weil plötzlich ist ja das Tun des anderen etwas, was mich maximal betrifft. Wenn der andere unsolidarisch ist und die Regeln nicht achtet, dann geht das über in eine höhere Infizierbarkeit, die unser aller Leben betrifft. Also ich finde, gerade wird uns wieder bewusst, wie sehr wir voneinander abhängen. Ich fand uns vorher so, dass jeder denkt, ich mache mein Ding und ich mache meine Projekte und was ich tue, interessiert mich nur insofern, ob es besser ist als das, was der andere tut, ob es mehr Visibility hat oder ob ich Netzwerke schmieden kann, die für mein Tun toll sind. Das ist jetzt schon ein Zurückgeworfensein auf, wir sind alle verletzbar und es kommt auf das Verhalten eines jeden an. Hm. Und dass wir nicht gucken, was, Entschuldigung, ja.
Ja, das ich weiß das also, auch. Eine Kollegin hat mir erzählt, dass sie in ihrem Haus einen Zettel aufgehängt hat, wenn jemand Hilfe braucht, solle er oder sie sich an sie wenden. Klar, gibt es diese Geschichten. Allerdings kloppen sich die Leute hier auch um Klopapier. Im Moment vielleicht nicht, aber das hat es gegeben, also Prügeleien um Klopapier. Das ist was ganz anderes. Es ist auch schon die Diskussion natürlich, müssen wir nicht wenn man so will, Kollateralschäden hinnehmen, um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, möglichst schnell. Also ich habe das Gefühl, dass sich das schon so ein bisschen, dass es ein bisschen rauer wird.
Also natürlich wird, wenn Ressourcen knapp werden, alles rauer. Aber ich finde, die Politik macht da eine gute Arbeit, indem sie sicherstellt, dass diese Infrastrukturen laufen. Man kriegt Essen, man kriegt irgendwann auch wieder Klopapier. Ist ja eher eine Dysfunktion der Deutschen, dass sie irgendwie meinen, sie brauchen Berge von Klopapier im Keller als Reserve, was irgendwie keiner versteht. Wobei es nicht nur Deutsche sind, also weltweit gibt es ja inzwischen den Begriff Shitokalypse, ob es hier gerade eigentlich eine Pandemie ist oder was wir hier treiben. Ich glaube, dass es parallel gehen wird. Natürlich, je härter und je länger das geht, werden Überlebenskämpfe beginnen. Und gleichzeitig ist das eine Krise, die man nur schafft, wenn man sich klar wird, wie verbunden die Gesellschaft ist. Also wie die Ereignisse in China nach Europa geschwappt sind, wie Europa zu Amerika, jetzt wird Afrika kommen, Lateinamerika. Und das, was Sie meinten mit mangelnder Empathie, das fand ich eher vorher. Also wie konnten wir eigentlich, im Januar wird eine Stadt der Größe von über 10 Millionen Menschen in China geschlossen. Also das, was wir erleben in viel härterer Variante, hat China durchlebt und es hat uns kaum interessiert. Also wären wir empathisch und weltoffen gewesen, dann hätten wir doch geguckt, was geschieht dort, und wir haben es nicht getan. Daher glaube ich, dass im Moment eher so die Sensoren wieder aufgehen. Also Krisenmodi sind ja auch Fight or Flight, und da gehen natürlich erstmal die Sinne auf und man guckt, wie überlebe ich das Ganze gut. Und das, glaube ich, durch diese Phase werden wir bei aller Apathie und Ängsten und Benebelungen, die wir auch brauchen, um irgendwie unsere Nerven zu schonen, schon auch, glaube ich, in eine Zeit kommen, in der die Menschen wieder verstehen lernen und viel direkter gucken müssen, was sich in der Welt, die so globalisiert ist, eigentlich auch bei den Nachbarn abspielt, inklusive der Solidarität, die wir eigentlich für Italien und Spanien aufbringen müssen, die im Moment in der härtesten Phase sind.
China, es wird auch noch Thema sein in der Sendung. Erstmal bis hierhin vielen Dank, Jagoda Marinic. Wir hören uns gleich wieder. Zu Gast in dieser Stunde ist die Schriftstellerin, Theaterautorin und Kolumnistin Jagoda Marinic aus Heidelberg zugeschaltet. Da sind Sie wieder.
Ja, da bin ich wieder.
Wunderbar. Wir müssen das, ich erkläre es gerne nochmal. Das ist so, wir haben so eine technische Geschichte aufgebaut. Das ist noch relativ neu. Es funktioniert aber wunderbar. Deswegen, ich muss immer mich versichern, ob es auch wirklich gerade noch funktioniert. Also bitte nicht wundern. Corona, es gibt ja Leute, wenige glaube ich, die sagen, ich will das alles gar nicht mehr hören, ich will das auch gar nicht mehr lesen, mich nervt doch, was darüber und wie darüber berichtet wird. Wir kriegen allerdings sehr viel positives Feedback auch von unseren Hörern und Hörern über das, was wir hier machen. Frau Marinic, wie sehen Sie das, die Rolle der Medien? Ist das für Sie okay, wie das läuft, oder haben Sie manchmal das Gefühl, hier spricht ja vom Privatrundfunksender bis zum hohen Feuilleton alles in einer Stimme, mit deiner Stimme?
Ich glaube, dass die Medien für den Anfang sehr gute Arbeit gemacht haben, weil man musste ja irgendwie vermitteln, was gerade zu tun ist, um diese Krise gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich zu meistern, und dass es wirklich auf jeden Einzelnen ankommt. Das heißt, es gab lange diese Form von Informationsjournalismus, damit wir verstehen, dieses und jenes Verhalten führt hierzu. Und wir haben ja auch weniger restriktive Mittel und Kontrollen als andere Länder. Ich glaube, das war ein wichtiges Zusammenspiel. Jetzt habe ich das Gefühl, ist es angekommen. Die Bevölkerung hat verstanden, welche Verhaltensweisen sind notwendig. Und jetzt wünsche ich mir schon eigentlich so auch die Rückkehr des Journalismus, wie man ihn versteht und kennt, nämlich als kritischen Journalismus. Es ist eine Phase, wir haben eine eigentlich Alarm- und Krisensituation erlebt. Wir sind sehr schnell in die Häuser gedrängt worden. Jeder muss damit umgehen, jeder versucht es zu akzeptieren. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt heftig debattieren, denn was mir am Wochenende auffiel, ich bekam aus allen möglichen Kreisen verschwörungstheoretische Videos zugesandt und dachte, wieso sind denn eigentlich Leute, die normal sind, bei Verstand normalerweise, plötzlich anfällig für sowas? Und ich glaube, es lag an dieser mangelnden Vielfalt in den Medien. Also, dass die letzten Wochen, um eben zu erreichen, dass die Information breit ankommt, letztlich doch ein Tenor da war. Nämlich, wie müssen wir uns verhalten, was sollen wir tun? Also aber es fehlte, gibt es Alternativen?
Ich will mal einen kleinen Ausschnitt einspielen. Marietta Slomka hat vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk das hier gesagt.
Ja, weil wir jetzt natürlich im Moment nicht diese klassischen politischen Schlachten schlagen. Das tut die Politik selbst ja auch nicht. Also das ist jetzt nicht Thüringen, wo man Politiker in die Mangel nimmt. Das ist jetzt ein Ausnahmezustand, in dem man sowieso Opposition fast eigentlich gar nicht mehr einvernimmt. Und es sind natürlich sehr viele Gespräche mit Experten. Und das sind jetzt keine investigativen Gespräche, bei denen ich einen Experten, einen Virologen, der uns zur Verfügung steht, anfange zu grillen, ne? Wie man das so im Journalistenjargon nennt. Das ist jetzt nicht die Zeit dafür.
Also die Zeit des Grillens ist jetzt nicht. Also das, Sie wissen, was ich meine. Also da jemanden in die Zange nehmen. Sind Sie da einverstanden?
Nein, also ich schätze Marietta Slomka sehr und ich verehre sie wirklich, wenn sie grillt. Ich finde, das kann sie und tut sie auf großartige Weise. Und ich glaube, sie sollte sich das jetzt auch nicht abgewöhnen. Also ich denke natürlich, bei den Experten gibt es Momente, da ist man tatsächlich nur in so einer Situation, man will, dass sie die Information gut rüberbringen können. Aber auch da sollte man sich mehr in Richtung Wissenschaftsjournalismus bewegen und sagen, Experten sind ja eben oft dadurch Experten, dass sie kontrovers diskutieren, dass man sie konfrontiert mit den Haltungen anderer Experten, dass man sagt, es gibt ja auch gerade in der Wissenschaft einen Widerstreit der Positionen und der müsste eben auch in der jetzigen Situation diskutiert werden. Und auch wieder Experten, welche? Nehmen wir jetzt nur die Virologen und Epidemiologen oder verstehen wir das als eigentlich ein großes Miteinander aller Disziplinen, die wir derzeit haben und die jetzt auch hörbar werden sollten? Mhm. Also inklusive Juristen für die Datenschutzgeschichten, für die Rechtsfragen in den Freiheitsbeschneidungen, die im Moment stattfinden. Ich glaube, es muss wirklich ein großer Dialog sein und die Journalisten sind aus meiner Sicht gerade herausgefordert und auch mit Experten kritische Gespräche zu führen und wenn es in die Politik reingeht, erst recht kritisch zu werden.
Es gibt den Medienwissenschaftler Ottfried Jahren, der also sagt, das ist der verlängerte Arm der Regierung teilweise, was die Medien machen. Wir haben jetzt einen weiteren Journalisten zugeschaltet, nämlich aus dem Hauptstadtstudio Stefan Detjen. Schönen guten Tag.
Ach, hallo, guten Tag zusammen.
Ja, was sagen Sie zu diesen Hallo. Vorwürfen und auch zu dem, was Jagoda Marinic gerade gesagt hat. Also können Sie kritisch einen Virologen grillen zum Beispiel? Oder würden Sie das überhaupt wollen?
Naja, ich glaube, das, was wir gerade selber feststellen, gerade wir als politische Journalisten, ist, dass wir mit dem Modus von Berichterstattung, den wir, sagen wir mal, normalen Zeiten praktizieren, im Moment nicht mehr so richtig weiterkommen. Wir bewegen uns alle in einem Raum großer Ungewissheiten und suchen da nach Orientierungen, nach Sprechhaltungen. Also es funktioniert eben zurzeit nicht mehr, sozusagen präformierte, vorgegebene Gewissheiten in Kontrast zu bringen, so wie wir das im politischen Journalismus tun. Also die Polarisierungsmechanismen, die wir in der Politik kennen, funktionieren in dieser Situation zunächst mal nicht mehr. Weil alle dabei sind, zunächst mal eben zu fragen, wie reagieren wir da eigentlich? Das wird sich jetzt vielleicht Schritt für Schritt wieder herstellen. Aber ich glaube, es ist richtig, das, was Jagoda Marinic gerade gesagt hat, dass wir im Moment einfach lernen müssen, sehr viele Perspektiven anzuschauen, diese Suchbewegungen, die wir überall erkennen, bei Ökonomen, bei Parteipolitikern, bei der Wissenschaft, die uns ja auch nicht mit Gewissheiten konfrontieren kann, sondern wo wir selber sehen, die sind eigentlich auch dabei, Wissen zu sammeln, erstmal zu aggregieren, also das in den Dialog zu bringen, das darzustellen, das abzubilden und dann tatsächlich gemeinsam rauszufinden, wie wir da Wege in der Krise und dann irgendwann mal auch aus der Krise finden.
Jagoda Marinic, wie viel Zeit geben Sie uns? Können Sie das akzeptieren, was Stefan Detjen gerade gesagt hat?
Ja, unbedingt. Diese Reflektiertheit beruhigt ja und die schafft ja auch großes Vertrauen, dass man eben aus Reflexen heraus muss. Ja, man hat sich ja quasi gewöhnt, so agiere ich fast automatisierend. Ich muss aber sagen, dass man vielleicht auch nicht sich zu sehr, zu viel Respekt haben darf. Also, denn trotzdem, das meine ich vielleicht auch so ein bisschen mit der Normalisierung der Pandemie, je schneller wir versuchen zu verstehen, das wird jetzt 18 Monate quasi über die Welt gehen. Und wir müssen auch einen Normalmodus darin finden, desto schneller, glaube ich, können wir auch wieder besser und normaler werden. Und ich würde jetzt als Beispiel doch auch mal Christian Drosten nehmen, den ich auch großartig finde und dessen Podcast ich mir jeden Morgen anhöre. Aber wo ich durchaus sage, da kann man auch ruhig mal kritischer nachhaken. Und dass ich diese Übersensibilität teilweise, wenn man dann kritisch wird bei ihm, auch nicht richtig finde. Also jeder Mensch, der in die Öffentlichkeit geht, mit jedem Wissen, das kennen Journalisten, kennen Schriftstellerinnen, wir ernten immer Reaktionen. Und da sind kritische dabei und da sind unfassbare Briefe von Menschen dabei. Herr Drosten hat sich beschwert über Post, die er erhält, die ihm unfair war. Und das erleben wir alle. Und das ist eben nicht immer ein Produkt der Medien. Das ist auch ein Ergebnis der Menschen, die eben Medien konsumieren. Und man kann jetzt nicht diese wissenschaftliche Haltung, dass man schon auch irgendwie denkt, wir sind in einem neutralen Raum, wir legen da so überrespektieren. Ich glaube, auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen ihrerseits lernen, und es ist ja auch ein Vorwurf an die Wissenschaft, dass sie zu lange in ihrem, ja, in ihrem geschützten Raum agiert, dass sie jetzt lernen müssen, die Chance nutzen müssen, eine Sprache zu finden, die ihre Inhalte der Öffentlichkeit kommuniziert. Aber da werden sie auch mit kritischen Fragen von Journalisten, glaube ich, lernen müssen zu leben.
Das ist aber, finde ich, ganz schön harsch, so als Vorwurf. Ich meine, der Drosten setzt sich da jeden Tag eine halbe Stunde mindestens in ein Studio, wird befragt von einer Wissenschaft Redakteurin des NDR. Er ist ja kein Journalist, er ist einfach jemand, glaube ich, der an der Stelle ja, Ruhe reinbringen will, Sachlichkeit, Fakten. Vielleicht nochmal an Stefan Detjen die Frage, müssen Virologen jetzt auch Journalisten sein?
Nein, ich finde das Interessante auch an dem Erfolg dieses NDR-Podcasts mit Christian Drosten ist ja, dass wir nicht nur etwas sachlich erfahren über Virologie, sondern dass wir da auch mit einer Denkweise konfrontiert werden, eine Denkweise erleben, die die Denkweise der Wissenschaft ist und eben nach den wissenschaftlichen Kriterien und Maßstäben mit dieser Situation, auch mit der Ungewissheit umgeht. Und ich finde es sehr richtig und nachvollziehbar, dass Drosten auch in seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem Journalismus, insbesondere mit dem politischen Journalismus, dass er da auf die Autonomie wissenschaftlichen Denkens beharrt und darauf besteht, dass er sich auch in dieser Situation jetzt nicht anpassen muss, den Eigengesetzlichkeiten eines medialen und politischen Diskurses. Das finde ich sehr nachvollziehbar und ich glaube, davon können wir alle lernen. Und das gehört ja gerade zu dieser Erweiterung von Perspektiven, die wir im Moment vornehmen, dass wir hier auf eine ganz neue Art und Weise, in einer neuen Intensität, in einer neuen Konzentriertheit lernen, eben eine andere Weise, hier die wissenschaftliche Art und Weise des Denkens zu verstehen, zuzuhören, mitzulernen, mit an diesem Prozess des sich Vortastens in dieser Welt des Ungewissen mit daran teilzunehmen.
Also wir werden alle lernen müssen.
Ein Satz vielleicht noch, weil es gibt auch die Gefahr und die ist jetzt, denke ich, auch da, die Wissenschaft zu überhöhen, so sehr wir uns auf sie verlassen müssen gerade. Und sie selber ja betont, wir haben keine Gewissheiten. Ist es schon wichtig, es gibt nicht die Wissenschaft. Es gibt auch in der Wissenschaft sehr unterschiedliche Positionen. Und dass wir die miteinander konfrontieren und dass wir auch sagen, warum hieß es vor 3-4 Wochen, wir sollten keine Masken tragen und warum seid ihr jetzt auf dem Standpunkt, dass es eben doch hilft. Also je transparenter man sozusagen die Zwischenirrtümer, die die Wissenschaft dann in der Forschung selber behebt, durch tiefere Erkenntnisse klarer kommuniziert und da auch eine Fehlerkultur gemeinsam entwickelt und sagen, nee, vor 4 Wochen haben wir es so eingeschränkt, und es tut uns, vielleicht tut es auch leid. Also die Wissenschaft ist eben in dem Moment, wenn sie nach außen geht, ja, Schulschließungen. Da hieß es auch lange, brauchen wir nicht. Dann hieß es, sollte jetzt schnell geschehen. Also ich glaube schon, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, wir gehen jetzt um mit der Wissenschaft, als wäre sie das, was wir nicht wollen, nämlich eine Art Gottheit, die die Dinge so darstellt, wie wir sind, und wir müssen das einfach akzeptieren, weil die wissen auch nicht mehr. Also ich glaube, dass die Bevölkerung dann auch überfordert sein wird von dieser Art, die Inhalte in ihrer Relativität, die Wissenschaft nun mal mit sich bringen kann, zu verarbeiten.
Jagoda Marinic ist das, die Sie da hören. Und ich verabschiede mich an der Stelle von Stefan Detjen aus dem Hauptstadtstudio. Danke. Deutschlandfunk Kultur, natürlich ist auch diese Stunde geprägt von dem großen Thema unserer Zeit. Ja, das C-Wort brauche ich gar nicht mehr auszusprechen. Aber es gibt auch gute Nachrichten, nämlich von dort, wo die Krise ihren Anfang genommen hat. Jedenfalls hören wir das aus China. Also die Stadt Wuhan ist wieder offen. Dort ist viel Militär positioniert, das überhaupt nicht angegriffen wurde von dieser Seuche. Wie die das gemacht haben, wissen wir nicht genau. Das Leben kommt wieder in den Gang. Also wir lernen, können lesen und hören, dass alles wunderbar ist, offenbar. Es hat doch gar nicht so viele Tote gegeben. Jagoda Marinic, glauben Sie das?
Also ich habe wegen China wirklich immer wieder ganz komischerweise schlaflose Nächte. Nämlich das erste war, dass es mich schockiert hat, wie gleichgültig mir das lange war. Also dass man diese Bilder gesehen hat des Arztes, der die Welt ja gewarnt hat vor Corona und der dann auch starb an Corona. Und wie wir das so aufgenommen haben. Und ich habe versucht, da vieles nachzuarbeiten, vieles nachzulesen. Und muss als Ergebnis sagen, dass nein, leider glaube ich, die doch sehr positiven Ergebnisse derzeit nicht. Und habe viele sehr kritische Berichte gerade gelesen, wie die Regierung dort mit der Wahrheit und Wirklichkeit umgeht, sodass ich denke, wir sollten da doch sehr wach bleiben.
Sie sind da natürlich nicht allein. Einer der wenigen Intellektuellen, die sich in China noch trauen, öffentlich Stellung zu nehmen zu sensiblen Themen, das ist der politische Kommentator und Regierungskritiker Zhang Lifan aus Peking. Das ist zwar weit von Wuhan entfernt, aber der hat dem Schweizer Radio SRF das hier erzählt.
Wenn eine Regierung regelmäßig lügt, dann werden Zahlen, die sie veröffentlicht, natürlich angezweifelt. Vergegenwärtigen wir uns auch noch einmal, wie die Krise begonnen hat. Als die Epidemie in Wuhan ihren Ausgang nahm, wurde das wahre Ausmaß verheimlicht, von der Lokal- bis hinauf zur Zentralregierung.
Tja. Der traut sich das noch zu sagen. Sie haben schon gesagt, andere sind auch schwer unter Druck gekommen. Dennoch, es ist so, man liest das und möchte es einfach glauben, oder? Das ist jetzt, die haben es hinter sich und dann haben wir es bald auch unter uns? Oder woher kommt das?
Wahrscheinlich ist es natürlich der Wunsch nach Best Practice und Handhabbarkeit. Ich sehe das aber eher als einen, wir haben ja auch viel über Journalismus geredet heute, als einen großen Auftrag an den Journalismus. Also in China sind mehrere Menschen verschwunden, die sich kritisch geäußert haben. Wissen wir die Namen dieser Leute? Ich habe in den letzten 10 Tagen recherchiert, ein Tycoon, der sich kritisch geäußert hat mit einem Essay, ist verschwunden. Ren Jingqiang, ich kann leider kein Chinesisch. Ein Citizen Journalist, der gefilmt hat, wie die Verwaltungen umgehen mit den Kranken, wie das Ganze gehandhabt wurde, Fang Bin, ist verschwunden. Und die letzte Schreckensnachricht, die kam, war, dass es heißt, es gibt 2535 Tote aufgrund von Corona. Und als man die Urne den Familien brachte zur Beerdigung, konnte man gleichzeitig fotografieren, dass da noch 3000 Urnen zu sehen waren, die auf dem Boden standen. Das heißt, die Zahl ist mindestens um diese 3000 Urnen nicht richtig. Und da gibt es kritische Berichte, aber wie sollen die letztlich an die Öffentlichkeit kommen und vor allem, wie sollen die an die Weltöffentlichkeit kommen, wenn unser Interesse da doch gering ist und ein bisschen getrübt von unserem Wunsch nach der Handhabbarkeit des Viruses. Also ich glaube, es wäre eine ganz große Aufgabe des Journalismus, aufzuarbeiten gemeinsam, was die Chinesischen vielleicht nicht können, zu gucken, ob die Deutschen oder Europäischen oder US-Amerikanischen ein bisschen aufarbeiten könnte, was da seit Dezember eigentlich passiert ist.
Es ist natürlich schwierig, das wissen wir auch von den Kollegen, die im Lande arbeiten. Die können sich hier relativ frei natürlich äußern, aber es ist sehr schwer, vor Ort zu arbeiten. Das Land ist viel, viel restriktiver noch als vor ein paar Jahren, interessanterweise. Also ich beschäftige...
Ist auch ein ZDF-Kameramann verschwunden, wie ich ja, neulich las. Ja. Also
ich beschäftige mich mit diesem Thema schon seit Jahren einfach so privat immer wieder. Ich habe viel zum Thema gelesen, Viren und so weiter. Und als vor Wochen, es muss im Januar gewesen sein, das erste Mal, das auftauchte, gab es bald darauf eine interaktive Karte im Internet, wo man sehen konnte, wie sich dieses Virus verbreitet. Und ich dachte, okay, das wird ganz schön schlimm, weil es nicht erst seit Januar unterwegs ist, sondern wie man die Chinesen kennt, es muss schon viel früher passiert sein. Die haben es halt unterm Deckel gehalten. Das wusste niemand. Und was sie eben auch gesagt haben, finde ich interessant. Trotz dieser Kenntnis habe ich auch gedacht, okay, das bleibt erstmal da. Es sollte anders kommen, ja, tatsächlich.
Ja, dass wir also bis vor wenigen Wochen sind Einreisende aus China hier reingekommen und wir haben nicht mal kontrolliert. Spannend finde ich aber auch die Vorwürfe derer, die jetzt verschwunden sind. Die sind eigentlich ganz schlichter Art aus unserer Perspektive, nämlich ihr habt nicht früh genug gehandelt. Also der Brief eines Professors, der jetzt weggesperrt wurde, der handelte davon, dass sie erlaubt haben, dass Feste stattfinden und sich das Virus verbreitet, obwohl man von der Wissenschaft wusste, wie es sich verbreitet. Das heißt, wenn man es übersetzt, sind das Vorwürfe, die wir auch an unsere Politikerinnen und Politiker machen können. könnten im Moment, wenn man nach NRW guckt. Da wäre wieder die Brücke zum Journalismus. Was müssten wir eigentlich lernen aus den Fehlern der letzten Wochen, die Chinesen gemacht haben, für uns selbst? Wir haben ja gelernt. Aber ich halte diese aufarbeitende Perspektive, weil Sie ja gerade sagen, die Menschen dort können das nicht. Und vielleicht gibt es hier Menschen, die Chinesisch sprechen und Kontakte haben, die wirklich da unterstützen können, um zu sehen, was ist da eigentlich passiert an der Wurzel dieser Pandemie, dass es sich so ausbreiten konnte.
Corona verändert im Moment die unterschiedlichsten Bereiche unseres Lebens und wir kriegen viele Anrufe und Mails von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern, die Fragen haben zur Situation, sich Sorgen machen. Und wir wollen diesen Fragen in unserem Programm in nächster Zeit mehr Raum geben, versuchen gemeinsam mit Experten Antworten darauf zu finden. Und wenn Sie eine Frage haben, dann können Sie uns anrufen unter der Nummer 0800 2254 2254. Haben wir einen Anrufbeantworter geschaltet, da können Sie Nachrichten hinterlassen. Und natürlich montags bis freitags von 9 bis 10 in unserer Sendung sind Sie auch on air, können on air sein und sich äußern mit Ihren Ideen, Fragen, Problemen zu Corona. Und wir kommen davon nicht weg, auch nicht im Gespräch heute mit der Schriftstellerin Jagoda Marinicic. Hallo.
Hallo.
Wir reden schon wieder drüber, aber wir haben vielleicht jetzt auch mal eine Chance, etwas heller als schwarz zu malen. Sie haben gesagt, das Kulturleben, das ist erledigt, aber bunt bzw. gefragt. Und Sie, anders gesagt, Sie sehen viel Kreativität, ein Aufblühen vielleicht auch neuer Dinge. Wie beurteilen Sie die Situation für die Kultur im Moment?
Naja, ich habe ja schon ein paar Mal erklärt, ich denke, je früher wir verstehen, es ist, wie es ist und wir müssen durch diese Phase, desto schneller werden wir kreative Lösungen finden. Und die, die mit am meisten betroffen sind, sind natürlich die Orte der Kultur, wo man sich begegnet, trifft. Und jetzt steht da die Herausforderung, da sind viele Menschen, die eben keine festen Arbeitsverträge haben. Da sind viele Häuser, die jetzt geschlossen sind. Und ich glaube, wir haben hier ganz viele Chancen zu überlegen, wie sichern wir eigentlich diesen Kultursektor anders? Wie, jetzt gehen wir mal wieder zum kreativen Teil. Wie schaffen wir es eigentlich, die Ereignisse, die Kulturerlebnisse aus diesen Häusern in die Gesellschaft über Digitalisierung zu bringen? Wenn man fragt, was sind eigentlich die zwei großen Herausforderungen der Kulturarbeit in den nächsten 10 Jahren, dann hört man immer Digitalisierung und interkulturelle Öffnung. Also wie schaffe ich es eigentlich, ein vielfältigeres Publikum zu erreichen und wie schaffe ich es, mit der digitalen Bewegung klarzukommen in einer Zeit, wo man eigentlich auf der Bühne steht und traditionell arbeitet. Das heißt, jetzt ist eigentlich auch das Potenzial da, ganz schnell mit dieser Krise umzugehen und die Inhalte digital zu transportieren. Also ich habe in Heidelberg, wir haben ja auch ein Kulturhaus hier, wir haben ganz schnell Corona-Readings ausgerufen und jetzt lesen dort, am Freitag liest Caroline Emke, Düsentekal am Mittwoch. Man kann richtig sagen, okay, dann treffen wir uns eben digital und plötzlich habe ich ein bundesweites Publikum und Menschen, die sagen, danke, dass ihr uns den Abend füllt. Und man hat nochmal eine ganz andere Dankbarkeit. Man hat als Kulturzentrum die Möglichkeit, Künstler weiterhin zu engagieren, ein neues Publikum zu erschließen. Leute, die sagen, ich bin eigentlich immer lieber zu Hause und schneide mir die Nägel oder was auch immer. Und das kann ich im Theater nicht, aber jetzt finde ich es doch toll so. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in allem, was Sie jetzt schwarz nennen, immer auch den weißen Fleck suchen und diesen weißen Fleck versuchen zu vergrößern.
Ich würde Ihnen ein bisschen widersprechen wollen. Es gibt viele Streaming-Konzerte jetzt ja auch. Also bei Lesungen ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, auch da spielt es eine Rolle, dass doch eben der Raum, in dem das stattfindet, das Zusammenkommen, also eine ganz, ganz wichtige Ebene ist. Die paar Sachen, die ich gesehen habe aus dem Musikbereich, das fand ich geradezu kläglich, weil es ist nicht, das ist eher Klang, das fängt schon mit dem Klang an, aber da merkt man auch so, was alles dazugehört für das Erlebnis Musik. Wir brauchen gar nicht über große Sinfonieorchester oder sowas zu reden. Das ist immer eine ganz andere Geschichte. Das kann ja nur wirklich Ersatz sein. Ich sehe da keine wirkliche nächste Ebene.
Ja, also ich sehe erstmal wichtig, glaube ich, zu sagen, es will ja schon jeder Mensch erstmal Kontakt und eine analoge Erlebbarkeit. Aber dass wir das eben jetzt sehen als Chance, ich meine, das ist die erste Weltkrise seit dem Zweiten Weltkrieg und die anderen Menschen hatten Krieg, mussten unterbrücken, mussten danach die Häuser aufbauen und wir müssen jetzt erstmal hier sitzen und uns überlegen, wie wir unsere Geschäfte und unser Leben kreativer auf einer digitalen Ebene vielleicht umsetzen können, die dann in Zukunft uns trotzdem voranbringt. Ja, wie Sie sagen, gerade die Musik, aber man kann das ja so machen, dass die Musiker vielleicht trotzdem in Sälen spielen und die Qualität beim Streamen besser ist. Ich würde danach auch lieber wieder in ein Kulturzentrum gehen, in eine Konzerthalle. Das heißt aber nicht, dass man nicht Medien finden kann und das jetzt lernt. Gerade bei Lesungen, Debatten, man kann plötzlich vermeiden, dass Denkerinnen und Denker oder Künstler immer herfliegen. Man kann die Leute doch auch mal über den PC betrachten, in die Häuser bringen. Und klar, es gibt einen Verlust, aber es gibt einen Gewinn, weil man vielleicht andere Gespräche führt, die man so nicht hätte, weil die Leute terminlich nicht zusammenzubringen waren. Also ich glaube, das Moment ist, dass wir verstehen, es ist eine provisorische Zeit, was wir alle hoffen. Maximal 18 Monate ist ja im Begriff, nicht der Lockdown, sondern überhaupt die Pandemie, wie sie sich ausrollt, bis der Impfstoff kommt. Und bis dahin, glaube ich, sollten wir die Kreativität nutzen und vor allem der Staat auch ein Auffangnetz für alle Freien schaffen, dass sie nicht durchfallen in diesen Zeiten.
Sagt Jagoda Marinic. Deutschlandfunk Kultur, die Stunde mit Jagoda Marinic ist fast rum. Und wenn ich jetzt zurückdenke, zwei Sachen waren immer wichtig. Also Journalismus, Presse und ganz am Anfang auch Panik. Interessant finde ich, dass die Meldung, die gestern rumging, oder die Tatsache, dass es so ist, eigentlich nur fast für Schulterzucken hier erstmal gesorgt hat. Nämlich dass Viktor Orban in Ungarn jetzt per Dekret regieren kann, also das Parlament sich im Prinzip selbst abgeschafft hat. Das war jetzt nicht überraschend, aber vor zwei Monaten hätten wir einen ganz schönen Wirbel hier gemacht und heute ist das so unter ferner Liefen, so gekonnt, ignoriert fast schon. Frau Marinic, ist das auch so ein Ausdruck der Situation, dass man auf sowas so oder gar nicht reagiert?
Ja, das ist für mich halt ein Ausdruck für das Problem Panikstarre und warum ich wirklich dafür plädiere, dass wir so schnell wie möglich das normalisieren und verstehen, wir müssen in Normalmodus, weil es dauert, da gibt es Statistiken für den Feminismus, für Minderheiten, 4 bis 5 Jahre, die gesellschaftlichen Lücken, die entstehen in Pandemie- oder Epidemiezeiten, später wieder aufzuholen. Also das ist eine ganz hohe Problematik, dass wir jetzt irgendwie nur noch Corona denken. Und wenn wir da auf Ungarn blicken, da haben Sie ja recht, wie können wir das so unter den Tisch fallen lassen? Wir müssen einfach einen Slogan haben, Demokratie ist für Europa systemrelevant. Und so müssen wir damit umgehen. Es kann nicht sein, dass Ungarn, und Polen orientiert sich dann ja auch gerne an Ungarn und fängt an, die Wahlen im Mai mit zu manipulieren, dass die Europäische Union nicht ganz klar die Öffentlichkeit sucht für das Thema Demokratie, auch in Zeiten von Corona. Man weiß, dass Krisenzeiten für demokratische Regierungen schwierige Zeiten sind, dass Demokratien da schnell in Krisen geraten. Und ich glaube, es braucht die Normalisierung mit der Pandemie, damit wir solche Themen wieder entsprechend groß fahren, wie sie sind.
Ja, Orban hat ja die Corona-Krise zum Anlass genommen, zu sagen, hier, das muss jetzt so passieren. Per Dekret der Alleinherrscher, wenn man so will, wo man sich fragt, warum eigentlich? Warum kann das nicht mit einem funktionierenden Parlament funktionieren? Das ist klar, dass es, Sie haben es auch gerade gesagt, nutzt. Aber wie denn rauskommen? Also das haben wir versucht am Anfang schon mal zu besprechen, aus dieser Situation, der Panikstarre oder wie auch immer. 18 Monate war mal eben von Ihnen auch gesagt, bis wir komplett vielleicht dann durch sind mit der Geschichte. Wir sollen zu Hause bleiben, wir sollen Konzerte auf dem PC gucken. Haben Sie eine Idee, wie man sich befreien kann von dieser Eingezwängtheit, dieser Panik, wenn man so will?
Also momentan für die großen Sachen, das lasse ich gerne den Experten, da werden die gute Tipps haben, aber auch genau das meine ich, den eigenen Kopf wieder zu befreien, zu verstehen, okay, wir sind in der Krise, wir haben sogar irgendwie eine Ansage, wie lange sie gehen könnte. Es gibt ganz tolle Wissenschaftler, die arbeiten an Impfstoffen. Wir haben das Handwerkzeug gefunden, eventuell die Verbreitung zu verzögern, obwohl wir es nicht mehr verhindern können. Also wirklich das Vertrauen zurückzugewinnen, zu merken, es war ein Schock, wir wussten nicht wohin, aber es wird uns immer mehr davon erklärt und dass jeder seinen Beitrag leistet, um aus der Starre wieder rauszukommen. Dass jeder selber sagt, nö, ich engagiere mich jetzt mal für Ungarn und schreibe meinem Abgeordneten einen Brief, dass ich denke, die EU muss sich da jetzt bewegen. Oder ich gucke mal, was an Europas Grenzen ist. Denn wenn Corona so wichtig ist, wie kann man die Leute da an den Außengrenzen quasi dem Ganzen so aussetzen, als wären sie nicht Menschen, die nachher von Viren befangen werden. Also ich glaube, wir müssen einfach versuchen, uns nicht selber einzureden, dass wir jetzt hier ewig in der Starre bleiben und die große Anomalie, wir haben in Deutschland weiterhin große Freiheiten, wir dürfen an die Luft, wir dürfen spazieren, das ist in Spanien und Italien anders. Ja, je mehr wir respektieren und mit Verstand umgehen, können wir hier, glaube ich, viel dazu beitragen. Und jetzt geht es darum, uns zu erheben, geistig, und zu gucken, wie wir klarkommen.
Wir könnten auch mal wieder ein Buch lesen. Ihr letztes war Sheroes, neue Heldin braucht das Land, bei S. Fischer erschienen. Vielleicht auch mal ein
Das wäre natürlich wunderschön, aber Amazon liefert ja nicht. Also bitte unbedingt bei den Buchhändlern um die Ecke bestellen.
Ja, das ist zum Beispiel auch die, ich habe das bei mir um die Ecke, dass die aus dem, wie in einem Imbiss aus dem Fenster heraus die Bücher verkaufen. Wunderschön.
Ja, und das ist ja auch so dieses Solidarische gerade. Die Buchhändlerinnen bringen dann die Bücher an den Gartenzaun und legen ihn hin und die Leute geben sich Zettel. Also ich glaube, dass jede Krise am Ende dazu nutzen wird, dass sich Systeme neu definieren. Und wenn sie klug sind, und das unterstelle ich uns mal, definieren sie sich zum Besseren hin.
Wunderschöne Schlussworte hier von Jagoda Marinic. Haben Sie vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ich danke Ihnen, und, dass Sie meine Heimquarantäne erleichtert haben mit einem Gespräch.
Und bleiben Sie gesund. Tschüss.
Sie erst recht. Tschüss.